Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Flut vor Brisbane. Das Hochwasser bedroht Australiens drittgrößte Stadt. Kaum zellenfrei. Die Schweizer Gefängnisse waren seit mehr als 10 Jahren nicht mehr so voll. Weg mit den Kaffeekapselkopien. Der Discounter Denner verliert vor Gericht gegen Nestle. Und der Bürgermeister von Tucson, Arizona, sagt:
We don't have to target people and we don't have to deal with people in great anger.
Man dürfe nicht derart mit Worten auf Leute zielen, einander nicht so mit Wut behandeln. Er beklagt nach dem Amoklauf in seiner Stadt das vergiftete politische Klima in den USA. Und nicht nur er, wir reden darüber mit unserem Korrespondenten im Tagesgespräch um 1. Rendezvous von Schweizer Radio DRS, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Das Aktuellste im Überblick, zuerst Eva Gameda, die Nachrichten.
Im Osten Australiens hat eine erste Flutwelle Vororte der Millionenstadt Brisbane erreicht. Mehrere tausend Anwohner tiefer gelegener Stadt- und Vorortsgebiete wurden evakuiert. Die Supermärkte in Brisbane sind leer gekauft. Eine 2 Meter hohe Flutwelle suchte gestern die Stadt Toowoomba westlich von Brisbane heim. Mindestens 9 Menschen kamen ums Leben. 60 Personen werden im von der Flutwelle zerstörten Gebiet vermisst. 40 konnten mit Helikoptern von Dächern gerettet werden. Im Überschwemmungsgebiet in Queensland wurden Millionen Tonnen von Obst, Getreide und Baumwolle vernichtet und Straßen teilweise zerstört. Mehr als 20 Städte sind verwüstet. Dutzende Kohlebergwerke stehen unter Wasser mit noch unabsehbaren Folgen für den weltweiten Kohlemarkt. In Schweizer Gefängnissen sind zurzeit fast 6.200 Personen inhaftiert. Ein Drittel davon befindet sich in Untersuchungshaft. Insgesamt ist es der höchste Stand seit 1999. Die Schweizer Gefängnisse seien zu 92% belegt, schreibt das Bundesamt für Statistik. Und vor allem in der Romandie sei die Belegung auf Rekordstand gestiegen. 72% der Insassen sind Ausländer. Der Ausländeranteil ist seit Jahren stabil. Die Bundesanwaltschaft muss einem Russen 120.000 Franken Entschädigung zahlen. Dies hat das Bundesstrafgericht entschieden. Der Mann, der im Wallis wohnt, war der Geldwäscherei verdächtigt worden und hatte über 400 Tage in Untersuchungshaft gesessen. Nachdem die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen ihn eingestellt hatte, verlangte der Russe rund 1,5 Millionen Franken Entschädigung. Das Bundesstrafgericht gestand ihm aber lediglich 120.000 Franken zu. Dies mit der Begründung, der Mann habe sich gegenüber den Strafverfolgungsbehörden nicht kooperativ gezeigt. Der Discounter Denner darf ab sofort keine kopierten Nespresso-Kaffeekapseln mehr verkaufen. Dies hat das St. Galler Handelsgericht entschieden. Das Urteil gilt für die ganze Schweiz. Damit hat sich der Lebensmittelhersteller Nestlé erfolgreich gegen die Konkurrenz durch Denner gewehrt. Denner hatte Kaffeekapseln ins Sortiment aufgenommen, die in das System von Nespresso passen und diese zum halben Preis der Originalkapseln verkauft. Die Schweizer Banken gehen davon aus, dass die Aufweichung des Bankgeheimnisses dem Finanzplatz Schweiz letztlich nützen wird. Das hat eine Umfrage bei 60 Schweizer Bankdirektoren ergeben, die die Beraterfirma Ernst & Young durchgeführt hat. 3/4 der befragten Bankmanager glauben, dass eine Abgeltungssteuer für ausländische Kontoinhaber das Vermögensverwaltungsgeschäft nicht negativ beeinflussen wird. Grundsätzlich erwarten weit über die Hälfte der Banken in naher Zukunft einen positiven Geschäftsverlauf. Das Vertrauen wachse nach der Krise wieder. In Deutschland ist erstmals auch in Schweinefleisch ein erhöhter Dioxinwert nachgewiesen worden. Die Verseuchung sei bei einem Schweinemester in Niedersachsen bei einer Probeschlachtung festgestellt worden, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Nun würden mehrere hundert Tiere des Hofes getötet und entsorgt. Bislang war Dioxin in Eiern und Pullefleisch nachgewiesen worden. Das Dioxin gelangte über einen Futterfetthersteller in Schleswig-Holstein in den Lebensmittelkreislauf. Zurzeit finden in 330 deutschen Schweine- und Geflügelfarmen Kontrollen statt. Im letzten Jahr sind bei Unfällen in der zivilen Luftfahrt weltweit 830 Menschen ums Leben gekommen. Das ist eine leichte Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 50 Unfälle mit Verkehrsflugzeugen verzeichnet, wie das Deutsche Büro für Flugunfalluntersuchungen meldet. Europa hat weiterhin den Ruf der sichersten Luftfahrtregion der Welt. Das schwerste Unglück im letzten Jahr war der Absturz des polnischen Präsidentenflugzeugs im April mit 96 Toten. Das Fliegen mit Swiss wird etwas teurer. Die Fluggesellschaft erhöht den Treibstoffzuschlag auf ihren Billettpreisen. Auf Europareisen sind das pro Flugstrecke 2 Franken. Langstreckenflüge verteuern sich um 8 Franken pro Reiseweg. Als Begründung gibt Swiss an, dass die Preise für Rohöl und Kerosin in den letzten Wochen und Monaten stark angestiegen seien. Die Preiserhöhung gilt ab nächstem Freitag für alle Tickets der Swiss.
Rendezvous 12.36 Uhr. Gleich informiert uns unser Mann in Australien über die Angst der Menschen in Brisbane vor der Flut. Außerdem hier in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nespresso. Alles andere ist verboten. Der Bericht zum Entscheid im Kleinkrieg um Kaffeekapseln. Geld sparen dank dem Chip. Die neue Freude der Spitäler an den Krankenkassenkarten. Opposition dank Internet, wie sich die Demonstranten in Tunesien organisieren. Und Arbeiten im Stroh. Das Energiesparhaus für die Lausanner Stadtverwaltung. Das und mehr gleich hier nach Verkehr, Wetter und Finanzmarktdaten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.491 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.2544 gehandelt, der Dollar zu 96,91 Rappen. Zum Wetter. Aus Westen setzt allmählich Regen ein. Am Nachmittag und Abend breitet sich der Regen auf die ganze Alpen-Nordseite aus. Schnee fällt oberhalb von etwa 1000 Metern. Im Süden ist es oft bewölkt, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 4 und 8 Grad. Am Mittwoch ist es in den Alpen zunächst sonnig, dann ziehen Wolken und gegen Abend Regen auf. Am Donnerstag ist es windig, oft bewölkt und tagsüber fällt zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 1800 Meter an. Im Tessin bleibt es weiterhin sonnig. Es ist mild mit 7 Grad im Norden und 10 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die Flut in Australien bedroht jetzt unmittelbar die Großstadt Brisbane mit gegen 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Welterlin nach der aktuellen Lage.
Die Fluten kommen in Richtung Brisbane, die Hauptstadt von Queensland, eine 1,8 Millionen Stadt. Der Brisbane River wird über die Ufer treten. Er ist schon an einigen Stellen über die Ufer getreten. Und morgen soll es so sein, dass er möglicherweise ein Rekordpegel von 1974 wieder überschreitet von 5,45 Metern. Das würde dann bedeuten, dass mindestens 6.500 Häuser in 80 Stadtteilen beeinträchtigt würden.
Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Bedrohung?
Ja, gerade vor ein paar Minuten wurde gesagt, dass es in Brisbane zu Hamsterkäufen gekommen ist in den Supermärkten. Die Gestelle sind leer. Brot, Milch, andere Nahrungsmittel werden gekauft. Das sei völlig unnötig, sagen die Behörden. Diese ganze Katastrophe, diese ganze Situation sei unter bester Kontrolle. Aber man sieht, diese Situation ist natürlich jetzt so, dass so viele Menschen derart viel Angst haben, nach dem, was sie gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen, dass sie schlichtweg kein Risiko mehr eingehen wollen.
Neben den Todesopfern, die zu beklagen sind, gibt es Schäden für die Wirtschaft, vor allem auch in der Landwirtschaft. Millionen von Tonnen Obst, Getreide, Baumwolle seien vernichtet worden, hört man. Was bedeutet das für die australische Wirtschaft?
Viele Bauern haben ihre gesamte Ernte verloren und man muss immer sehen, diese Ernte ist die erste oder vielleicht die zweite nach 12 Dürrejahren. Also viele Bauern hatten sehr, sehr lange schon kein Einkommen. Man muss also wirklich davon ausgehen, dass einigen diese Situation jetzt das Genick brechen wird. Auf die Gesamtwirtschaft hat es zweierlei Auswirkungen. Das erste ist natürlich ein Einbruch bei den Exporten, bei den Ausfuhren. Diese Früchte und Gemüse, diese landwirtschaftlichen Produkte werden vor allem in die asiatische Nachbarschaft auch ausgeführt. Auf der anderen Seite werden natürlich auch im Inland die Preise sehr, sehr viel teurer für einige Früchte und Gemüse, also zum Beispiel Trauben heute im Supermarkt, die kosten vielleicht heute 8-mal so viel wie noch vor einer Woche.
Informationen von Urs Welterlin, unserem Korrespondenten in Australien. Beim blutigen Attentat in Tucson, Arizona, wurden 6 Menschen getötet. Der Zustand der schwer verletzten Abgeordneten Gabriel Giffords ist noch immer kritisch. 7 der 13 anderen angeschossenen Personen konnten das Spital inzwischen verlassen. Der offenbar psychisch gestörte 22-jährige Schütze ist in Arizona des Mordes und des Mordversuchs angeklagt. Und im ganzen Land hat eine Diskussion darüber eingesetzt, ob das politisch aufgeheizte Klima mit zu diesem Amoklauf beigetragen hat. Aus den USA berichtet Max Ackermann.
In den USA wehen die Fahnen vor den Regierungsgebäuden auf Halbmast und das politische Amerika legte gestern eine Pause ein. Während einer Schweigeminute vor dem Kapitol in Washington waren nur Kirchenglocken und das Klicken der Kameras zu hören. Die Debatte über die Gesundheitsreform wurde verschoben. Sie hätte mit Sicherheit deftige Voten provoziert, vielleicht auch Beleidigungen und Drohungen, wie sie in der amerikanischen Politik in letzter Zeit häufig vorgekommen sind. Doch nach dem Attentat in seiner Stadt müsse man den Umgang miteinander überdenken, forderte Bob Walkup, der Bürgermeister von Tucson. Diskutieren wohl, aber ohne persönliche Attacken und ohne diese große Wut.
That does not mean that we can't debate issues, but we don't have to target people and we don't have to deal with people in great anger.
Wut und Ärger prägten die US-Politik in letzter Zeit. Sprache und Symbolik vieler Politiker wurden zunehmend kriegerischer. Gegner wurden zu Feinden erklärt, umstrittene Wahlkreise im Internet mit einem Fadenkreuz markiert. Auch jene von Gabriel Giffords. Worte aber können zu Taten führen, warnte sie denn auch. Nur wenige Monate, bevor sie am Samstag niedergeschossen wurde.
When people do that, they've got to realize there's consequences to that action.
Ob der Todesschütze von Tucson von dieser politischen Gewaltrhetorik beeinflusst war, weiß noch niemand. Doch das sei gar nicht der Punkt, meint der Abgeordnete Emmanuel Cleaver. Unabhängig vom konkreten Fall müsse der Umgangston wieder ziviler werden.
The truth of the matter is, the tone is toxic here in Washington, and I think we've been exporting it around the country.
Im Moment sind damit fast alle einverstanden. Selbst die notorisch aufgeputschten und aufputschenden Kommentatoren in Radio und Fernsehen nehmen sich etwas zurück. Allerdings nicht Rush Limbaugh. Für den Großmeister des rechtsextremen Talkradios haben Aufrufe zur Mäßigung nur den einen Zweck, die Opposition gegen die Regierung mundtot zu machen, ja gar zu kriminalisieren.
Now don't kid yourself, what this is all about is shutting down any and all political opposition and eventually criminalizing it, criminalizing policy differences, at least when they differ from the Democrat Party agenda.
Solche Äußerungen nur 3 Tage nach dem Attentat von Tucson, das lässt wenig Gutes erwarten für einen neuen Umgangston in Washington.
Der Bericht von USA-Korrespondent Max Ackermann. Er kennt den Ort des Geschehens, den Bundesstaat Arizona, sehr gut. Und erzählt unter anderem davon im Tagesgespräch hier in etwa einer Viertelstunde. Etwa 6200 Menschen sitzen also, wie gehört, in der Schweiz hinter Gittern. So viele wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Die Kantone sind zwar dabei, neue Zellen zu bauen, aber das wird den Mangel kaum beheben. Dominik Meyer.
Von Genf bis St. Gallen, von Basel bis ins Tessin, fast überall in den über 100 Schweizer Gefängnissen ist der Platz in den Gittern knapp. Die markantesten Zahlen kommen aus der Romandie. Dort sind mehr Menschen im Gefängnis, als es eigentlich Plätze hat. Die Gefängnisse improvisieren, stellen zusätzliche Betten in die Zellen. Vor allem die Untersuchungsgefängnisse platzen aus allen Nähten. Weil in den Vollzugsanstalten der Platz fehlt, werden sie zu Auffangbecken. Auch sind sie besonders betroffen von der gestiegenen Zahl von Kriminaltouristen. Delinquenten, die nicht in der Schweiz wohnen, bleiben länger in Untersuchungshaft, damit sie sich nicht ins Ausland absetzen. Über alle Gefängnisse hinweg liegt der Ausländeranteil bei fast 3/4. Im europäischen Vergleich hat die Schweiz eher wenig Häftlinge im Verhältnis zur Bevölkerung. Dennoch fehlt der Platz. Und die Kantone haben reagiert. Sie bauen und bauen aus. Allein in der Romandie entstehen in den nächsten 4 Jahren 400 zusätzliche Gefängnisplätze. Es gibt keine eindeutige Erklärung, warum die Zahl der Häftlinge steigt. Im Gegenteil, die Kriminalitätsraten sind stabil und vor 4 Jahren wurden kurze Freiheitsstrafen abgeschafft. Eine Entspannung gab es dennoch nicht. Das Bevölkerungswachstum und der Kriminaltourismus dürften eine Rolle spielen. Zusätzlich mutmassen Kantonsvertreter, dass Richterinnen und Richter schärfere Strafen aussprechen würden als früher. Die Politik übrigens stellt die Weichen in Richtung von noch mehr Häftlingen. Der Bundesrat möchte nämlich die kurzen Freiheitsstrafen wieder einführen und eine politische Mehrheit dafür zeichnet sich ab.
Dominik Meyer. Die Skepsis war groß vor einem Jahr, als beschlossen wurde, dass die Krankenkassen eine neue Versichertenkarte einführen sollen, eine mit darauf gespeicherten Patientendaten. Sogar bei den Krankenkassen selber war die Skepsis so groß, dass sich einige weigerten, die Chipkarte einzuführen. Jetzt aber bekommt die Karte Unterstützung von unerwarteter Seite. Die Spitäler, die auch zu den Gegnern gehörten, wollen sie durchsetzen. Christine Wanner.
Große Kosten, kleiner Nutzen, sagten sich 8 Krankenkassen. Sie führten die Versichertenkarte mit Chip gar nicht erst ein, obwohl sie das Gesetz dazu verpflichtet. Unter ihnen sind auch die großen Kassen Zwicker mit über 1 Million Versicherten und Assura mit über 600.000 Versicherten. Große Kosten, kleiner Nutzen, hieß es bis vor kurzem auch bei den Spitälern. Denn wer die Karte nutzen will, braucht passende Lesegeräte. Doch beim Spitalverband H+ bilanziert nun Direktor Bernhard Wegmüller.
Die Versichertenkarte hat in der Tat die administrativen Abläufe vereinfachen können. Viele Spitäler haben sich darauf eingerichtet, dass die administrativen Daten von den Patientinnen und Patienten automatisch in ihre Systeme übertragen werden.
Daten also wie Name, Geburtsdatum, Versichertennummer und Krankenkasse. Das bedeutet weniger Fehler und weniger Papierkram im Spitalalltag. Das spart Zeit und Geld. Beim Berner Inselspital sagt der zuständige Bereichsleiter Martin Bruderer.
Wir können sagen, dass wir unter dem Strich wirklich ganz klar positive Erfahrungen gemacht haben. Wir können auch sagen, dass wir eigentlich grundsätzlich die Investitionen, die wir gehabt haben mit der Einführung dieser Karte, dass wir die auch wieder eingespielt haben.
Nur schon wenn eine Patientin, ein Patient neu ins Spital komme, verkürze sich die Anmeldung um 1/3. Nach ihren positiven Erfahrungen fordern die Spitäler nun die säumigen Krankenkassen auf, die neue Versichertenkarte einzuführen. Beim Verband der Krankenkassen Santé Suisse sagt Sprecherin Silvia Schütz dazu.
Wir unterstützen das natürlich. Es bringt dem ganzen Gesundheitswesen etwas und vor allem, wenn es einheitlich wäre und alle die gleiche Karte benutzen würden, wäre das ein schweizweites System, das die Effizienz steigert und Kosten dämpft.
Wäre, würde... Das System ist aber eben nicht einheitlich. Verschiedene Kartentypen sind im Umlauf, die Versichertenkarte gibt es nicht. Das Umdenken bei den Spitälern zeigt bereits Wirkung. Es hat etwa bei Zwicker dazu geführt, dass sie 2012 eine neue Versichertenkarte einführen will. Damit diesem Beispiel weitere folgen, will der Spitalverband Druck machen. H+-Direktor Bernhard Wegmüller.
Also wir sind dort vor allem auch mit dem Bundesamt für Gesundheit in Kontakt. Das, was man beschlossen hat, soll man jetzt vollständig umsetzen.
Das Bundesamt für Gesundheit prüft derzeit, wie ein gemeinsames System für die verschiedenen Karten gefunden werden kann. Damit wäre den Spitälern auch schon gedient. Wann das Ziel einer einheitlichen Lösung erreicht ist, bleibt aber offen.
Bald 10:50 im Rendezvous. Sie waren bei Denner der Renner. Die Kaffeekapseln, die in jede der Maschinen von Nestlé passen, aber nur rund halb so viel kosten wie das Original aus dem edlen Nespresso-Shop. Aber jetzt ist Schluss. Ein Handelsgericht hat entschieden, dass Denner seine kopierten Billig-Nespresso-Kapseln sofort aus den Regalen nehmen muss. Damit hat sich Nestlé vor Gericht, zumindest in der ersten Runde, durchgesetzt. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Sparwillige Nespresso-Maschinenbesitzer müssen ab sofort wieder zu teuren Originalkapseln greifen. Das heißt, fast 50 Rappen für eine Tasse zu Hause gemachten Kaffee aufwerfen. Denn schon wenige Wochen nach der Lancierung gibt es in den Denner-Filialen keine halb so teuren Kopien mehr zu kaufen. Bei Denner ist man der Meinung, man habe nichts Unrechtes getan. Auch wenn das Nespresso-System, dessen Kapseln Denner kopiert hat, durch 70 Patente geschützt ist. Denner-Sprecherin Nicole Chevel.
Wir sind der Meinung, dass wir keine Markenrechte von Nestlé oder Nespresso mit unserem Produkt verletzen.
Eine Denner-Kapsel passe zwar ins Nespresso-System, sagt Nicole Chevel, aber sie sei eben nicht die gleiche. Denn die Kapsel bei Denner sei nicht wie beim Original aus Alu, sondern aus Plastik. Außerdem sei sie anders verpackt. Deshalb sei man der Meinung, man verletze die Markenrechte von Nestlé nicht, sagt die Denner-Sprecherin. Offensichtlich sehen das Nestlé und das St. Galler Handelsgericht aber anders. Denn das Gericht, das durch den Nahrungsmittelmulti angerufen wurde, gibt Nestlé fürs Erste Recht. Definitiv ist dieser Entscheid des Gerichts aber nicht. Denner hat nun nämlich Zeit, seine Sicht der Dinge darzulegen, was der Discounter auch macht.
Wir werden uns auch jetzt mit allen rechtlichen Mitteln gegen diesen Entscheid zur Wehr setzen und wir sind zuversichtlich, dass der Entscheid des Gerichtes zu unseren Gunsten ausfallen wird.
Wann ein definitiver Entscheid zugunsten von Denner oder zugunsten von Nestlé fällt, ist offen. Doch solange darf Denner die Generika-Kapseln weder verkaufen noch mit dem ebenfalls imitierten Slogan bewerben. Für Denner eine unerfreuliche Angelegenheit, denn die imitierten Nespresso-Kapseln liefen sehr gut, wie Denner-Sprecherin Nicole Chevel sagt, ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen.
Die Nachfrage nach dem Produkt, die war sehr groß, also die hat selbst zu Lieferengpässen bei uns geführt und wir hoffen natürlich auch, dass das Gericht relativ schnell zu unseren Gunsten entscheiden wird.
In dieser ganzen Espresso-Denner-Geschichte stellt sich unweigerlich die Frage, weshalb geht ein internationaler Milliardenkonzern, der allein mit seinem Kaffeesystem gleich viel Umsatz macht wie alle Denner-Läden zusammen, gegen diesen kleinen Schweizer Detailhändler vor? Für den Espresso-Schweiz-Chef Pascal Hottinger stellt sich diese Frage so nicht. Es geht ihm vielmehr ums Prinzip.
Ich weiss nicht, ob da die Beurteilung klein, gross oder so kann sehen. Sondern wir wollen unser geistiges Eigentum eigentlich verteidigen. Das ist viel Arbeit von Kollegen und Mitarbeitern bei Nespresso, die seit jahrelang an der Verbesserung vom System gearbeitet haben und vom Kaffee, vom Service. Und das heisst geistiges Eigentum und wir wollen es verteidigen.
Und so geht Nestlé auch im Ausland gegen Hersteller und Verkäufer von Nespresso-Kapseln-Imitaten vor. In den Niederlanden und in Frankreich versucht Nestlé derzeit den Verkauf von Kapseln, die in jede Nespresso-Maschine passen, zu verbieten. Jedoch bis jetzt noch erfolglos. Wer also eine Nespresso-Maschine hat und an der französischen Grenze wohnt, kann sich vorläufig noch mit billigen Kapseln eindecken.
Wirklich moderne Häuser, die sind erstens aus umweltverträglichen Materialien gebaut und brauchen zweitens ganz wenig Energie. In diesem Sinn sind Strohhäuser sehr modern. In England gibt es Spitäler, in Österreich Schulen, in Kalifornien Gemeindehäuser aus Stroh und vor einiger Zeit hat auch die Schweiz das Strohhaus entdeckt. Es gibt schon ein paar Einfamilienhäuser. Und erstmals wagt sich jetzt eine Behörde an ein Strohhaus. Die Stadt Lausanne baut ein großes Bürogebäude. Patrick Mühlhauser.
Ein grauer Baucontainer am Rand der Stadt Lausanne. Darin befinden sich Büroräume für die Mitarbeiter der Abteilung der städtischen Parkanlagen. Ihr Chef Michel Reichard steigt die Treppe hoch in den oberen Stock.
Malheureusement aujourd'hui on ne devrait plus se loger dans de tels bâtiments parce que
so ein Gebäude sei unverantwortlich, betont er. Es sei nicht isoliert und habe eine elektrische Heizung. Das wird sich ändern. Draußen stehen schon die Profile für das neue Gebäude. Ein zweistöckiges Strohhaus mit einer Nutzfläche von rund 300 Quadratmetern. Das entspricht etwa zwei Einfamilienhäusern.
Pour donner une bonne idée du projet, ça permettra à l'étage d'accueillir 7 postes de travail.
Im oberen Stock befinden sich 7 Arbeitsplätze, im Erdgeschoss ein Sitzungszimmer und eine Cafeteria. Die Wände werden aus Strohballen hochgezogen, aufgeschichtet wie Ziegelsteine und mit einer Lehmschicht verputzt. Das Flachdach ist aus Holz. Steht das Gebäude erst einmal, ist von außen und innen nicht mehr erkennbar, dass es sich um ein Strohhaus handelt. Stolz erzählt Michel Reichard, dass praktisch alle Baumaterialien aus Ressourcen der Stadt Lausanne stammen. Die Strohballen, 45 Tonnen, hat der Landwirt eines städtischen Bauernhofes an einem einzigen Nachmittag produziert. Und auch das verwendete Holz stammt aus dem Wald, welcher der Stadt gehört. Fast 2 Millionen Franken kostet das Strohhaus, ein konventioneller Bau käme gleich teuer. Dass gerade die Stadt Lausanne als erste Behörde in der Schweiz auf Stroh setzt, ist kein Zufall. Die Stadt geriet vor 3 Jahren in die Schlagzeilen, als Umweltaktivisten illegal ein Strohhaus in einem kleinen Park im Stadtzentrum bauten. Die Stadtbehörden verpflichteten sich damals, den Bau eines richtigen Strohhauses abzuklären. Der Bündner Architekt Werner Schmidt hat vor 10 Jahren das erste Strohhaus in der Schweiz gebaut, ein Einfamilienhaus. Bis heute hat er rund 20 Strohhäuser realisiert. Ein öffentliches Gebäude fehlt bisher. Werner Schmidt hofft deshalb, dass das Lausanner Strohhaus diesen Bann brechen wird. Im Ausland gäbe es Strohhäuser, die bereits 100 Jahre alt seien.
In Kalifornien gibt es ganze Gemeinschaftskommunaleinrichtungen, die so gebaut sind. In England gibt es fast Spitaleinrichtungen, in Österreich gibt es Schulen, Kindergärten.
In der Schweiz fehle vielen Leuten der Mut, sagt Werner Schmidt. Sie glaubten beispielsweise, dass ein Strohhaus schnell in Flammen stehen könnte. Dem sei nicht so. Das Stroh sei derart kompakt und erst noch mit einer Lehmschicht überzogen.
Das ist wie, wenn Sie ein Telefonbuch anzünden wollen, Sie müssen die einzelnen Seiten herausreißen und dann geht's. Aber sonst, wenn es kompakt ist, ist es nicht möglich, es anzuzünden. So ist es auch mit dem Stroh.
80 cm dicke Strohballen seien zudem eine sehr gute Isolation.
Das ist das Faszinierende, wenn man ein Gebäude dick isoliert und entsprechende Glasfassade macht, dann brauche ich keine Heizung mehr, also nur noch eine Notheizung.
Das ist auch beim Gebäude in Lausanne der Fall. Es gibt nur eine kleine Holzpelletheizung. Das Strohhaus von Lausanne wird für Besichtigungen zugänglich sein und es soll nicht das einzige bleiben. Im Norden der Stadt ist ein Öko-Quartier geplant.
Maison de quartier, peut y avoir aussi des garderies.
Quartiersäle und Kinderkrippen könnten aus Stroh gebaut werden, sagt Michel Reichard von der Stadtverwaltung. 20 Strohhäuser, schätzt er, könnten so im neuen Öko-Quartier von Lausanne entstehen.
So sehr sich das Regime in Tunesien auch bemühte, es gelang nicht, die Gemüter zu beschwichtigen. Die Protestwelle im nordafrikanischen Staat wird immer größer und hat inzwischen das ganze Land erfasst. Und das, obwohl es im Tunesien von Präsident Ben Ali weder eine starke politische Opposition noch freie Medien gibt. Eine wichtige Rolle spielen darum die neuen Medien, über die sich die Demonstrantinnen und Demonstranten absprechen und organisieren können. Der Bericht von unserem Auslandredaktor und Maghreb-Spezialist Alexander Gschwind.
Le General, der General nennt sich der anonyme Rapper, der vor Weihnachten unverhofft zum inoffiziellen Anführer der tunesischen Opposition aufstieg, als er den Song Reis Le Bled, Chef des Landes, ins Internet stellte. Darin besingt er das Elend der Arbeitslosigkeit und Armut, von der sich in Tunesien vor allem die perspektivlose Jugend gedemütigt und frustriert fühlt. Eine gnadenlose Anklage gegen die herrschenden Verhältnisse, die den Machthabern umso saurer aufstieß, als der Songtitel ganz direkt auf die Person Präsident Ben Alis anspielt. Das YouTube-Filmchen machte im Internet sofort Furore und wurde zur Hymne einer landesweiten Protestbewegung. Den Rest besorgten Amateuraufnahmen von brutalen Polizeieinsätzen, die zu Dutzenden ins Netz gestellt wurden und auch jene aufschreckten, die der Propaganda des Regimes aufgesessen waren. Werden doch Presse, Radio und Fernsehen von Ben Alis Zensoren an ganz kurz alleine gehalten. Seit sich vor Weihnachten ein arbeitsloser Studienabgänger in der Provinzstadt Sidi Bouzid öffentlich verbrannt hatte, wurde das Internet zur Plattform einer spontanen Opposition ohne andere Ausdrucksmöglichkeiten, erklärt der Gewerkschafter Rashid Malawi. Trotzdem sei der Begriff virtuelle Opposition reiner Unsinn. Die Verhältnisse, gegen die wir protestieren, sind harte Wirklichkeit. Virtuell ist bloß das Medium, über das wir unsere Wut und unsere Ohnmacht ausdrücken.
Tout d'abord, ce qui n'est pas virtuel, c'est Internet est peut-être virtuel. Ce qui n'est pas virtuel, c'est la réaction des gens. C'est vraiment la prise de conscience qu'il y a eu après, finalement, l'acte de Mohamed Bouazizi. Ça, c'est pas virtuel.
Auch das Regime Ben Ali musste sich der durchaus realen Kraft dieser virtuellen Opposition nur zu schnell bewusst werden. Nach 3 Tagen Beugehaft entließ es den General wieder in Freiheit, weil dessen Verhaftung die Popularität seines Songs nur noch weiter gesteigert hatte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.